Hilfe, mein Chef ist irre. Ihre auch? Warum Psychopathen Führungskräfte werden und wie Sie das überleben. Ein Podcast von den Autoren Hesse Schrader und dem Büro für Berufsstrategie.
Warum Psychopathen so häufig Chef werden und vor allem, wo sie das so richtig ausleben können. Führungspositionen üben auf Psychopathen eine magische, eine fast schon magnetische Anreizkraft aus. Vor allem in Berufen und Positionen, die mit großer Machtdynamik und starker Hierarchie ausgestattet sind. Offensichtlich können sie sich dort bestens erfolgreich bewegen und hervorragend arbeiten, ja sogar teilweise beeindruckende Leistungen zeigen. Und so ist es kein Wunder, dass es zahlreiche Überschneidungen bei den Charaktereigenschaften von Psychopathen und Vorgesetzten gibt. Denn wer gedacht hat, Psychopathen sind einfach nur dumm, das stimmt so nicht. Die können hochintelligent sein. Ihr Verhalten ist vielleicht dumm oder besser unsozial. Fakt jedenfalls ist, wenn sie zu wenig Zuneigung, Liebe, Aufmerksamkeit in der Kindheit erfahren haben, ich sag jetzt mal, zu wenig gekuschelt worden sind, zumindest was die Erbmasse anbetrifft, an Intelligenz, haben sie dafür etwas schon mitbekommen. Deshalb gelingt es ihnen eben auch in der Schule, in der Ausbildung, im Berufsleben, sich nach vorne, nach oben zu manipulieren und erstmal die Leute zu täuschen, aber zu glänzen. Vom Chefsessel aus fällt es Psychopathen einfach leichter, ihre Machtgelüste auszuleben, ohne größere Risiken einzugehen, Widerstände befürchten zu müssen oder gar mit negativen Konsequenzen für sich rechnen zu müssen. In den Chefetagen ist der Durchschnitt an Psychopathen, die wir da antreffen können, 6-mal höher. Manche sprechen von 10-mal, andere sogar von 20-mal, als im Bevölkerungsdurchschnitt. Im Bevölkerungsdurchschnitt liegt er etwa bei 1-2%. Das jedenfalls haben die Psychopathieforscher Paul Babiak und Robert Dehar in einer Untersuchung von über 200 Führungskräften aus 7 amerikanischen Konzernen herausgefunden. Und auch der Anteil dabei der akzentuierten Persönlichkeiten, und das ist eben etwas, was in Richtung Psychopathie geht, der Anteil akzentuierter Persönlichkeiten bei obersten Managern auf der ganz, ganz oberen Ebene war überproportional hoch. Das bestätigt übrigens auch ein Experte wie der Psychologe und Psychiater Gerhard Dammann. Untersuchungen, die er gemacht hat, liegen sogar über 20% bei Führungskräften, denen er eine übersteigerte und im Fachjargon akzentuierte Persönlichkeitsstruktur oder Persönlichkeitsmerkmale nachweist. Insgesamt können wir oder müssen wir sogar davon ausgehen, dass etwa 1/4 aller Führungskräfte deutlich beschwergestört und klar persönlichkeits- und verhaltensauffällig ist. Die wichtigsten Berufsvertreter, laut einer britischen Studie, die Top 10 Berufe derjenigen, die psychopathische, akzentuierte Persönlichkeitsmerkmale aufweisen, sind zu finden unter den CEOs, den Geschäftsführern, die Aggressivität, Selbstdarstellungssucht, Ich-Zentrierung, manipulatives Verhalten und Berechnung auszeichnet, alles Eigenschaften, die auch bei ganz schwer psychopathischen Menschen wiederzufinden sind. Platz 2 nehmen Anwälte ein. Anwälte lieben den Auftritt im Gerichtssaal, weil sie sich dort selbst inszenieren können, auch wenn es dabei meist nur um sie geht und eben leider gar nicht wirklich um den Angeklagten. Ein Psychopath hasst es zu verlieren. Auf jeden Fall will dann der Anwalt zugunsten seines Mandats den Prozess gewinnen. Auf Platz 3 Medienfachleute, vor allem mit den neuen Medien wie sozialen Netzwerken und so, können Menschen relativ leicht manipuliert und ausgenutzt werden. Eine wunderbare Spielwiese für Psychopathen. Verkäufer auf Platz 4 münden häufig in psychopathische Verhaltensweisen, weil sie eben Kunden manipulieren. Und wenn sie das erfolgreich machen, sind sie eben erfolgreiche Verkäufer, Vertriebler, besonders dafür gelten als Beispiele Strukturvertriebe. Kennen Sie den Unterschied zwischen dem lieben Gott und einem Chirurgen? Der liebe Gott hält sich nicht für einen Chirurg. Jeder kennt das Bild von den Halbgöttern in Weiß bei der Visite, die durch das Krankenzimmer stolzieren, gefolgt von einer ehrfürchtigen oder gar ängstlichen Entourage. Ja, Chirurgen gehören mit in die Gruppe der Top Ten, allerdings auch Journalisten, denn ihnen geht es darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die mediale Öffentlichkeit bietet da viele Möglichkeiten der Selbstinszenierung vor der Kamera oder in der schreibenden Zunft. Also auch hier sind psychopathische Menschen in besonderen Positionen sehr viel häufiger anzutreffen als im Durchschnitt. Ja, auch Polizisten üben gerne Macht aus. Und im täglichen Diensteinsatz haben sie gute Gelegenheit dazu. Wer hätte das gedacht? Geistliche, Pfarrer, Priester. Aber seitdem wir wissen, dass Geistliche viel in die Jugend investieren, kann man sich vorstellen, dass auch unter ihnen tatsächlich Psychopathen hemmungslos ihre Manipulationsfähigkeiten ausnutzen. Auf Platz 9, ja, wer jemals in einer Restaurantküche war, überhaupt in einer Küche war, der weiß, da herrscht ein absolut strenges Regime. Da muss man gehorchen, da kriegt man Befehle, da ist Anschreien an der Tagesordnung. Viele Köche sind, wenn sie in einer etwas herausgehobenen Position arbeiten, versehen mit psychopathischen Charaktermerkmalen. Und natürlich im öffentlichen Dienst, auch da finden wir Menschen, die auf subtile, aber manipulative Art und Weise in der Funktion, in der sie da tätig sind, ihre Macht ausüben.
Das Großklinikum einer bekannten Stadt. Ein Arbeiten wie in einem Willkürstaat. Der nichtärztliche Geschäftsführer eines großen Krankenhauses der Maximalversorgung in der Landeshauptstadt kauft geradezu neue MitarbeiterInnen im oberen und mittleren Management auf den Arbeitsmarkt ein, wie hungrige Menschen Lebensmittel im Supermarkt. Ohne Plan und nur das, was gerade Appetit macht, kommt in den Einkaufswagen. Unabhängig davon, ob die neuen MitarbeiterInnen ins Unternehmen oder in die Unternehmenskultur passen oder überhaupt gebraucht werden. Kaufentscheidend für die Einstellung sind für ihn folgende Merkmale. Kann ich mit der Einstellung des Mitarbeiters ein Konkurrenzunternehmen schaden oder ärgern? Oder kann ich mich mit dem Mitarbeiter schmücken? Bekomme ich formal jemanden mit herausragender Qualifikation? Ich wurde abgeworben, allerdings nicht vom Geschäftsführer selber, sondern vom Chefarzt der Psychiatrie, der mich empfahl. Das Bewerbungsgespräch fand in der Lounge des Geschäftsführers statt, der im Verwaltungsgebäude einen Raum eingerichtet hatte, um wichtige Gäste in gemütlicher Atmosphäre auf der Ledercouch bei einem Wein zu begrüßen. So auch mich. Das Gespräch war eher plaudernd, meine Qualifikationen standen nicht im Vordergrund. Es ging eher darum, dass er mir erzählte, was er alles wichtig findet und wohin die Zukunft seines Klinikums gehen soll. Dann bekam ich schriftlich einen Entwurf des Arbeitsvertrages. Nach Beratung durch eine sehr bekannte, teure, aber renommierte Unternehmensberatung stand im Klinikum ein Umbau der Organisationsstruktur an, in der 7 Leitungspositionen neu geschaffen und besetzt werden sollten. Ich war die erste Besetzung einer dieser 7 Stellen. Als ich 2,5 Jahre später das Klinikum verließ, war ich die letzte, die noch auf dem Posten war. Alle anderen waren schon vor mir wieder rausgeflogen, ein Mitarbeiter wurde versetzt und die Stellen wieder eingestampft. Grundsätzlich wurden die wichtigen Positionen im Unternehmen vom Geschäftsführer mit 3 Personengruppen bestückt. Frauen und homosexuelle Männer, beide aus Sicht des Geschäftsführers nicht ernst zu nehmen und daher keine Konkurrenz für ihn. Oder Männer, die dem Geschäftsführer lange bekannt und absolut loyal waren. Meiner Einschätzung nach alles Ja-Sager, Bücklinge, Willfährige, alles Mitmacher. Ich hatte wenig direkten Kontakt zum Geschäftsführer während meiner Tätigkeit, habe aber innerhalb der ersten 2 Jahre beobachtet, wie MitarbeiterInnen, die sich trauten, ihre eigene Meinung zu artikulieren, nach und nach das Unternehmen verließen. In der Regel nicht auf eigene Initiative, dafür mit vermutlich beachtlichen Abfindungen. Innerhalb der kritischen Belegschaft wurde es irgendwann als Ritterschlag betrachtet, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin das Unternehmen verließ, da dies bedeutete, der oder diejenige habe sich nicht eingeschleimt, sondern seine eigene Meinung vertreten. Und doch hatte gleichzeitig jeder Angst, der oder die Nächste zu sein. Mein direkter Vorgesetzter hatte mich, wie schon gesagt, ins Unternehmen geholt, da er mit mir die ambulante psychiatrische Versorgung aufbauen wollte. Noch während meiner Probezeit wurde dafür jedoch vom Geschäftsführer ohne Vorankündigung ein weiterer Mitarbeiter eingekauft. So blieb mir am Ende eine Leitungsaufgabe, die mich wenig interessierte. Zumal die eingerichteten Stellen eher Alibi-Stellen ohne Entscheidungsbefugnis waren. Zu meinem direkten Vorgesetzten hatte ich anfangs ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis. Mit zunehmender Betriebszugehörigkeit und Einsicht in die Gepflogenheiten des Unternehmens wusste ich allerdings auch, dass ich dort weg und mir unbedingt etwas anderes suchen musste. Nach 2 Jahren bat mich mein Chef zum Gespräch und sagte, er habe den Eindruck, dass ich unzufrieden sei mit meiner Tätigkeit und er habe Angst, dass ich kündigen würde. Er möchte nun gerne wissen, was sich verändern müsse, damit mir die Arbeit mehr Spaß mache und ich bleiben würde. Ich sagte ihm, meine Arbeit sei so weit entfernt von dem, wie ich arbeiten möchte und dass ich hier wenig Potenzial sehe, wie sich das ändern könnte. Es läge nicht an ihm, die Zusammenarbeit mit ihm sei prima, aber die Gesamtkonstellation und das Klima aus Unterdrückung und Angst sei für mich nicht akzeptabel. Ich würde definitiv gehen, aber im Moment habe ich noch keine Idee, wohin. Ich brauche noch etwas Zeit. In dieser Zwischenzeit sei ich aber voll da und stünde ihm zur Verfügung, würde alles tun, was nötig sei und gerne mit ihm zusammen überlegen, wie er die Stelle besser nachbesetzen könne, damit er mit meiner Nachfolge nicht innerhalb kürzester Zeit dasselbe erlebe. Er bedankte sich für mein Vertrauen und äußerte seinen Respekt für meine Offenheit und ging. 10 Tage später wurde ich zur Personalchefin zitiert. Sie fragte, wie es mir denn im Unternehmen gehe und ob ich noch Spaß an der Arbeit habe, wenn keiner mehr mit mir zusammenarbeiten möchte. Insbesondere mein direkter Chef habe ihr gesagt, dass er sich keine Zusammenarbeit mehr mit mir vorstellen könne, da ich fachlich ungenügende Leistung bringen würde und mein Verhalten zu wünschen übrig ließe. Der Papierstapel neben ihr seien die gesammelten Unterlagen für alle Abmahnungen, die mir nun bevorstünden. Ich könne alternativ allerdings diesen Aufhebungsvertrag unterschreiben, dann sei ich ohne Abmahnungen raus. Ich habe ihr geantwortet, ich wüsste nicht, wovon sie redet, mir gefalle es ganz wunderbar und ich arbeite gern im Unternehmen. Über einen Aufhebungsvertrag könnten wir natürlich verhandeln, aber nur, wenn die Konditionen stimmten. Ansonsten hätte ich kein Interesse, da mir die Arbeit viel Spaß mache. Da habe sie von meinem Chef aber anderes gehört. Ich sagte, hier müsse ein Missverständnis vorliegen. Ich habe sehr viel Spaß an meiner Arbeit. Ob ich behaupten würde, mein Chef habe sie angelogen? Nein, ich sage nur, da müssen Sie Herrn K. eventuell falsch verstanden haben oder er hat mich falsch verstanden. Alles Weitere möge sie mit meinem Anwalt besprechen. Ich stünde hier jetzt in dieser Angelegenheit nicht mehr selber zur Verfügung. Der mir vorgelegte Aufhebungsvertrag war absolut inakzeptabel. Das war dann der Anfang einer circa 6-monatigen Auseinandersetzung, in der sie versucht haben, mich aktiv aus dem Unternehmen zu mobben. Mir wurden immer wieder Abmahnungen angekündigt, auf die ich standardmäßig geantwortet habe. Darüber wird dann ein Arbeitsgericht entscheiden. Mir wurden Aufgaben zugewiesen, von denen klar war, dass ich sie nicht ausführen kann. Beispielsweise Controlling-Auswertungen, für die es noch keine Tools gab. Da es keine Tools gab, habe ich mir die Ergebnisse ausgedacht. Niemand konnte mir beweisen, dass sie falsch waren. Mir wurden Aufgaben mit einer Frist zugewiesen, die einzuhalten unmöglich war. Lösung dafür waren dann meinerseits Krankschreibungen. Mir wurden völlig sinnlose Aufgaben erteilt. Ich wurde einem Mitarbeiter innerhalb der Abteilung unterstellt, von dem mein Chef wusste, dass ich ihn nicht leiden kann. Mit diesem hatte ich mich aber inzwischen verbündet, da auch er angefeindet wurde. Mir wurde ein Schriftstück zur Unterschrift vorgelegt, das sich Verschwiegenheitserklärung nannte und das mir untersagen sollte, Details meiner Arbeitssituation an meinen Anwalt weiterzuleiten. Bei Verstoß sollte ich fristlos gekündigt werden. Dies habe ich abgelehnt. Da ich dieses Dokument nicht unterschrieben habe, wurde ich öffentlich aus Team- und Abteilungssitzungen geworfen mit dem Hinweis, mir könne man nicht vertrauen und daher müsse ich die Sitzung verlassen. Urlaubsanträge meinerseits wurden nicht mehr bewilligt. Mein Chef sagte jeden Jour fix mit mir ab und lehnte jede Unterhaltung unter 4 Augen ab. Das Ganze ging dann mit diversen Krankschreibungen meinerseits über 6 Monate. Ein Einschwenken auf meine Minimalbedingungen erfolgte erst, als ich einem Vertrauten meines Chefs in einem Gespräch unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit mitteilte, dass ich Kontakt aufgenommen habe zum Regionalsender und dieser plane, eine Dokumentation über Mobbing am Arbeitsplatz zu drehen. Das Thema Chefarzt der Psychiatrie mobbt Mitarbeiterin so lange, bis sie psychisch krank sei, sei beim Sender auf großes Interesse gestoßen. 2 Tage später ließ mich mein Anwalt wissen, dass das Klinikum meinen Bedingungen zustimme. 3 Tage später war mein Aufhebungsvertrag zu den von mir gewünschten Bedingungen unterschrieben. Am Ende habe ich bekommen, was ich wollte, aber der Preis war zu hoch und auch ich habe dabei Federn gelassen. Was mich am meisten enttäuscht hat, war das Verhalten meines Chefs, der mein Vertrauen missbraucht hat. Ich denke, letztendlich hat er sich entscheiden müssen zwischen der Loyalität dem Geschäftsführer gegenüber und gegenüber mir. Und er hat sich für seinen Job und den Geschäftsführer entschieden. In einem autoritären System, in dem jeder Angst hat, seinen Job zu verlieren, sobald er sich dem Geschäftsführer gegenüber nicht willfährig verhält, ist das vielleicht die Konsequenz. Für das Betriebsklima ist das sicher nicht förderlich und selbstständig denkende MitarbeiterInnen hält man so auch nicht. Vielleicht sind JasagerInnen aber auch die einfacheren MitarbeiterInnen. Ich habe jedenfalls nach dieser Erfahrung einige Monate gebraucht, mir überhaupt wieder vorstellen zu können, irgendwo in einem Angestelltenverhältnis zu gehen. Und seitdem habe ich meinen Vorgesetzten gegenüber immer einen Funken Misstrauen behalten.
Ein neuer Herrschertyp verändert derzeit die Welt und beschert uns dabei sehr unliebsame Déjà-vus, ob Diktator oder demokratisch gewählt Kim Jong-un, Donald Trump, der ja fast schon einen Bürgerkrieg angezettelt hätte, weil er die Wahl verloren hat, Wladimir Putin, Xi Jinping, Syriens Präsident Bashar al-Assad oder Erdogan haben die politische Bühne und das Spektrum der Machtausübung neu vermessen. Trotz Wahlversprechens, dem ganzen Volk zu dienen, werden Teile dieses Volkes ausgegrenzt. Ein autoritärer Politikstil wird etabliert und die Regeln nationaler und internationaler Politik werden neu formuliert. Das Paradebeispiel ist Donald Trump, als da am 6. Januar 2021 seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol aufriefen, war dies der Höhepunkt einer langen Kette von Lügen, von Wahnvorstellungen und selbstgerechten Statements des ehemaligen US-Präsidenten während seiner Amtszeit. Und er hat für sich die Wahrheit völlig neu definiert. Trump fühlte und fühlt sich immer noch im Recht. Schließlich konnte es gar nicht sein, seiner Wahrnehmung nach, dass er die Präsidentschaftswahl verloren hatte. Der bekannte und hochangesehene amerikanische Psychologe John Gardner hat sich eingehend mit der trumpischen Persönlichkeit befasst. Sein Urteil: Trump ist ein maligner Narzisst, dessen mentale Störungen ihn unerbitterlich dazu drängen, anderen weh zu tun, auch selbst seinen eigenen Unterstützern. Sadismus und Gewalttätigkeit seien zentrale Merkmale von Trumps narzisstischen Charakter. Trump genieße es, Leid bei anderen hervorzurufen.
Das war der Hesse Schrader Podcast. Hilfe, mein Chef ist irre. Ihre auch? Warum Psychopathen Führungskräfte werden und wie Sie das überleben. Unter www.irre-chefs.de finden Sie mehr. Und wenn Sie uns mailen wollen, auch unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns auf ein Wiederhören.